Guten Abend, liebe Geschwister. Wir freuen uns sehr, dass wir einmal wieder hier im wunderschönen Erzgebirge bei den noch kostbareren Geschwistern sein dürfen. Wir sind ja sehr verbunden mit euch und freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und zu Beginn möchte ich einige Grüße weitergeben. Zuerst ganz herzliche Grüße von Johannes und Annemarie Ullmann und auch vom Johann Büke soll ich ganz herzlich grüßen. Ja, das Thema für heute Abend und morgen Vormittag, der Ölbaum aus Römer 11. Sicherlich nicht ein einfaches Thema, sicherlich habt ihr euch schon sehr viele Gedanken auch über dieses Thema gemacht und ich möchte einfach in diesen 2 Stunden dieses Thema beleuchten, so wie ich es momentan verstehen darf. Der Apostel Paulus hat den Römerbrief in Korinth geschrieben, unmittelbar vor seinem letzten Jerusalem-Besuch, wo er ja dann auch gefangen genommen wurde, wohl ums Jahr 55 bzw. 58, so sagen es die Ausleger. Die Beschreibungen des Ölbaums, seiner ausgebrochenen und eingepfropften Zweige, waren zu dieser Zeit brandaktuell. Was war das für eine Zeit? Zwar stand der Tempel noch in Jerusalem, zwar gab es in Jerusalem noch eine sehr große Gemeinde von an den Herrn Jesus gläubigen Juden. Denken wir nur, wie kurz nach der Abfassung des Römerbriefes während seines letzten Aufenthalts in Jerusalem der Jakobus dem Paulus sagt, wir lesen das in Apostelgeschichte 21, 20b, du siehst, Bruder, wie viel Tausende, wörtlich Myriaden, Zehntausende der Juden es gibt, welche glauben und alle sind Eiferer für das Gesetz. Doch gleichzeitig lesen wir in der Apostelgeschichte, wie ausgehend von der religiösen Führerschicht im Land die Masse des Volkes, das Zeugnis der Apostel, dass der Herr Jesus der verheißene König und Messias Israels ist, der Sohn Gottes, den der Vater aus den Toten auferweckt hat, dass dieses Zeugnis mehr und mehr abgelehnt wird. Und es ist tief bewegend, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Was war das für ein gewaltiger Anbruch an Pfingsten? Was muss das damals gewesen sein, als damals am Pfingsttag nach Apostelgeschichte 2,41 3000 Menschen das Wort aufnahmen? In Kapitel 2,47 lesen wir, dass der Herr täglich zu der Versammlung hinzutat, die gerettet werden sollten. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 4 lesen wir dieses gewaltige Zeugnis. Viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig und es wurde die Zahl der Männer bei 5000. Wir erkennen Geisteswirken, Königreichsluft in Jerusalem, liebe Geschwister. Ich sage es immer so, 1000-jähriges Reich en miniature war damals gegeben, damals am Pfingsttag und danach in Jerusalem. Es geschahen gewaltige Zeichen und Wunder. Freilich auch sofortiges Gericht über die Sünde, wie es im 1000-Jahr-Reich sein wird. Denken wir an Ananias und Sapphira. Petrus, er verkündigt dem Volk in Apostelgeschichte 3, 19 und 20, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende. Was für eine Zeit damals in Jerusalem, liebe Geschwister. Und dann kommt Apostelgeschichte 7, Stephanus, dieser gewaltige Zeuge des Herrn Jesus, er wird gesteinigt. Und in Kapitel 8,1 lesen wir, es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war. Der Königreichsanbruch, liebe Geschwister, er kam nicht zum Durchbruch. Und in der Diaspora, wie hat es da ausgesehen? Wir erkennen die gleiche Entwicklung. Gleich nach seiner Begegnung mit dem erhöhten Herrn vor Damaskus, nachdem der Ananias ihm die Hände aufgelegt hatte und er mit Heiligem Geist erfüllt wurde, lesen wir von diesem Saulus von Tarsus in Apostelgeschichte 9,20. Und alsbald predigte er in den Synagogen Jesu, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die Missionsreisen des Paulus betrachten, dann erkennen wir das immer wieder. Wenn Paulus in eine Stadt kam, suchte er immer zuerst die Synagoge auf, um seinen Stammverwandten nach dem Fleisch, dem Zwölfstämmevolk Israel, den dort in der Diaspora lebenden Israeliten, eben diese Botschaft zu verkündigen: Diesen Jesus hat Gott aus den Toten auferweckt. Er ist euer König und Messias, der Sohn Gottes. Und was erlebte Paulus? Immer und immer wieder musste er es erleben, wie seine Stammverwandten nach dem Fleisch seinem Wort hart widerstanden. Exemplarisch möchte ich Apostelgeschichte 19, 8 und 9 lesen. Wir befinden uns auf der dritten Missionsreise, innerhalb der Paulus nach Ephesus kam. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Wege, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Das zeigt uns also die Apostelgeschichte in ergreifenden, tief bewegenden Schilderungen. Das bereits dem Jesaja in Jesaja 6, 9 bis 11 angekündigte Verstockungsgericht bricht mehr und mehr über das Volk herein. Ich lese uns Jesaja 6, 9 bis 11. Hörend, höret und verstehet nicht, und sehend, sehet und erkennet nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde. Und dann am Ende der Apostelgeschichte, als Paulus diese Tagesversammlung hat mit den ersten der Juden in Rom, muss er ihnen bezeugen, Apostelgeschichte 28, 27, wieder aus Jesaja 6. Und jetzt heißt es: Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Wir können sagen, jetzt ist im Vollumfang das Verstockungsgericht vorhanden. Das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahre 70 und die damit verbundene Zerstreuung der Juden unter alle Nationen war der für alle Welt sichtbare Beweis: Das Volk der Wahl hat sein göttliches Zeugnis eingebüßt. Es ist von der Bildfläche verschwunden. Und Paulus sieht quasi hier in Römer 11 die dunklen Gerichtswolken, die über Israel heraufziehen. Er spricht in Römer 11, Vers 11 von Israels Fall, von Israels Fehltritt und dann eben in den Versen 17 und 19 von den ausgebrochenen Zweigen. Warum wurden die Zweige ausgebrochen? Wir haben es gehört. Vers 20, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Und vorher in Römer 10 schreibt Paulus, dass sie eben dieses Volk ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten und sich der Gerechtigkeit Gottes, die aus Glauben ist, nicht untergeordnet haben. Und jetzt können wir sagen, spätestens seit 70 nach Christus, da lagen sie da. Da lagen sie, die ausgebrochenen Zweige, völlig verdorrt. Und uns fällt da natürlich in diesem Zusammenhang Hesekiel 37 ein, die toten Gebeine. Und jetzt schreibt Paulus in Vers 23 und 24 in Römer 11 Aussagen, die der Völkerchristenheit und leider auch manchen Gläubigen schier die Luft nehmen. Er schreibt hier etwas schwarz auf weiß, das aber Jahrhunderte, wir können sagen Jahrtausende, verschüttet war. Gott vermag sie wiederum einzupropfen. Wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Unfasslich, liebe Geschwister. Es war viele Jahrhunderte, völlig verkannt, dass Gott den Faden mit Israel noch einmal aufgreifen wird, dass dieses Volk der Wahl tatsächlich der strahlende Zeuge Gottes hier auf der Erde werden wird. Undenkbar war das für viele. Und dann müssen wir die Geschichte betrachten, wie, ja, jetzt vor 100 Jahren, so können wir es doch sagen, ja, da Schriften entstanden sind, wir denken an unsere Brüder, unsere Väter, Ströder, Böhmerle, was die da vor 100 Jahren schon schreiben durften, dass nämlich der Zeugendienst dieses Volkes für seinen Gott niemals aufgehoben, sondern nur aufgeschoben ist, liebe Geschwister. Ja, das war für mich der Anlass für diesen Wortdienst, liebe Geschwister. Damals, als der Paulus den Römerbrief geschrieben hat, da waren wir sozusagen heilsgeschichtlich kurz davor, dass die Zweige ausgebrochen wurden. Oder da hat das stattgefunden. Da spricht Paulus ja von ihrem Fall, von ihrem Fehltritt. Und was erleben wir heute, liebe Geschwister? Und das war eben für mich der Anlass für diesen Wortdienst. Heute erleben wir in unseren Tagen, so möchte ich es mal sagen, wie sich die gegenteilige, entgegengesetzte Entwicklung anbahnt, liebe Geschwister. Freilich sind sie noch nicht in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft. Doch wir sind doch mit Blindheit geschlagen, liebe Geschwister, wenn wir nicht erkennen, die Zeiten der Nationen wird ein Passus morgen im Vortrag sein. Sie eilen ihrem Abschluss entgegen. Seit 1948 gibt es einen Staat Israel. Seit 1967 beten die Juden wieder an der Klagemauer auf dem Tempelberg. Und wir haben doch den Eindruck, dass der aktuelle Krieg in Israel ein ganz großer Meilenstein sein wird, hin zu den drei Stücken, die vor der Drangsal Jakobs, vor der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche in Erscheinung treten müssen. Der Bau des dritten Tempels, der Bau des dritten Babels, diese zwei Stücke können nach meinem Verständnis schon Jahre vor der 70. Jahrwoche geschehen und dann eben das dritte, von dem Paulus Thessalonicher Briefe schreibt, Friede und Sicherheit, dem ein plötzliches Verderben, eben die Drangsal Jakobs folgt. Und freilich, wir dürfen nicht spekulieren, aber liebe Geschwister, auch das, was in den letzten Tagen geschehen ist, auch das lässt uns doch darüber nachdenken, könnte es jetzt wirklich einen großen Schub nach vorne geben, dass dieses Volk eine Blüte erlebt, wie noch nie seit seiner Staatsgründung und dann eben, ja, das kommt, was wir in 2. Thessalonicher 2 lesen, der Abfall. Liebe Geschwister, damit der Abfall kommt, muss ja zuerst einmal eine Rückkehr dieses Volkes zum Gesetz stattfinden und da meine ich in unseren Tagen, erleben wir es, wie einfach der Boden hierfür bereitet wird. Ja, wer die ausgebrochenen Zweige sind, liebe Geschwister, das ist uns klar. Wir haben es schon gesagt, das ist der Großteil des Volkes Israel, alle, die nicht zum Überrest nach Wahl der Gnade gehören, von dem Paulus in Römer 11, Vers 5 schreibt. Aber wer ist denn der Ölbaum? Wer ist denn die Wurzel? Wer sind denn die eingepfropften Zweige, die ja, wie wir gelesen haben, davor gewarnt werden, wieder ausgebrochen zu werden? Und das ist auch ein Punkt gewesen, der Anlass für mich war, über dieses Thema nachzudenken, weil wir in unseren Tagen erleben, dass viele Geschwister, die erkennen, Israel hat eine ganz große Bedeutung im Heilsplan Gottes. Gott hat mit diesem Volk noch Gewaltiges vor, dass diese Geschwister auch sagen, im gleichen Atemzug, ja, der Ölbaum, das ist freilich Israel und wir Nationengläubige, wir sind in diesen Ölbaum eingepfropft. Liebe Geschwister, wir wollen drum ringen, es ist mir ein Anliegen, dass wir alle uns mit dem Wort beschäftigen. Ich möchte es gleich schon vorne weg sagen. Ich kann es überhaupt nicht so sehen, dass wir in den Ölbaum Israel eingepfropft sind. Das nur mal vorneweg, wir werden noch darauf kommen. Die Gemeinde ist eine ganz eigene Heilskörperschaft, liebe Geschwister. Und da geht es nicht darum, dass wir in einen Ölbaum Israel hineinkommen, sondern aus beiden Menschheitsgruppen eine ganz neue Körperschaft, eine neue Schöpfung. Werden wir aber im Folgenden drauf kommen. Aber diese Entwicklungen, die wir jetzt sehen, die waren eben für mich der Anlass, auch mal etwas dieses Thema, was uns ja schon jahrelang beschäftigt und wo wir immer wieder drüber lesen, dieses Thema einfach mal drum zu ringen und drum zu beten, wie haben wir diese Botschaft zu verstehen. Ja, also die erste Frage, ist der Ölbaum aus Römer 11 das 12-Stämme-Volk Israel? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen wollen. Und ich möchte diese Frage sowohl mit Ja als auch mit Nein beantworten. Ja, der Ölbaum ist Israel, aber er ist nicht immer Israel. Er ist Israel gewesen und wird Israel wieder sein. Also, wir wollen dieses Thema behandeln. Zuerst möchte ich die Antwort geben, so wie ich es verstehe. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, dass wir alle darum ringen. Warum möchte ich diese Antwort, diese Frage, ist der Ölbaum aus Römer 11 das 12-Stämme-Volk Israel, warum möchte ich diese Frage mit Nein beantworten? Wir müssen beachten, der Ölbaum in Römer 11, niemals verdorrt er. Der Ölbaum wird in diesem Kapitel immer durch die Wurzel mit allem versorgt. Er steht die ganze Zeit als gesunder Baum da. Sonst hätte doch Paulus bezüglich der eingepfropften Zweige niemals sagen können, dass sie der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden sind. Also der Baum steht als gesunder Baum vor uns. Ja, was lesen wir denn von Israel? Was lesen wir denn von dem Feigenbaum? Ich möchte uns Matthäus 24, 32 lesen. Von dem Feigenbaum aber lerne das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Der Ölbaum aus Römer 11, seine Zweige hatten doch immer Teil an der Fettigkeit des Ölbaums. Seine Zweige waren immer weich, wenn wir jetzt die Formulierung aus Matthäus 24 verwenden wollen. Noch ein weiteres Zeugnis aus den Evangelien wollen wir heranziehen, welches uns zeigt, dass wir den Ölbaum nicht einfach eins zu eins gleichsetzen können für die gesamte Heilsgeschichte mit dem 12-Stämme-Volk Israel. Lukas 13, 6 bis 9. Er sagte aber dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, haue ihn ab. Wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Es ist ganz offensichtlich, die 3 Jahre beziehen sich auf die Zeit des Auftretens und Wirkens des Herrn zu seinem Volk. Und der Feigenbaum steht für Israel und hier speziell für diese Generation, die dieses Wirken des Herrn, sein Reden, all die messianischen Zeichen und Wunder, die er getan hat, erleben durften. Haue ihn ab. Liebe Geschwister, diese Botschaft finden wir doch niemals in Römer 11. Die eingepfropften Zweige, die werden der Fettigkeit und der Wurzel teilhaftig. Wir lesen in Römer 11 von ausgebrochenen Zweigen, freilich, aber nirgends einen Hinweis, dass der Ölbaum gar nicht mehr stehen würde. Auf dem Hintergrund der bisherigen Betrachtungen müssen wir also sagen, den Ölbaum in Römer 11 dürfen wir nicht eins zu eins mit dem 12-Stämme-Volk Israel für alle Zeit setzen. Und gleichzeitig, ja selbstverständlich, müssen wir auch sagen, der Ölbaum in Römer 11 hat auf jeden Fall, ja selbstverständlich, etwas mit Israel zu tun, stehen doch die ausgebrochenen Zweige für das auf die Seite gesetzte Volk Israel. Und diese Zweige waren doch vorher Zweige des Ölbaums. Also vorher war der Ölbaum Israel, ganz klar. Bis die Zweige ausgebrochen wurden, war der Ölbaum Israel. Wir haben also gesehen, dass einerseits der Ölbaum in Römer 11 nicht mit dem 12-Stämme-Volk Israel gleichgesetzt werden kann und andererseits das 12-Stämme-Volk Israel als natürliche Zweige in diesem Ölbaum untrennbar mit diesem Ölbaum verbunden ist. Und jetzt kommt das Entscheidende an dem Ölbaum. Ich denke, wir würden diese Frage doch alle gleich beantworten. Was ist denn das Entscheidende an dem Ölbaum? Ja, freilich, die Wurzel, liebe Geschwister. Die Wurzel ist die Ursache für die Fettigkeit des Ölbaums. Von der Wurzel geht der Lebensstrom des Ölbaums aus. Und wenn wir an das Ende von Römer 11 gehen und dort in Vers 36 das Zeugnis des Apostels lesen dürfen, denn aus ihm und durch ihn und in ihn hinein ist das All, ihm sei die Verherrlichung hinein in die Äonen, Amen, dann erkennen wir doch, aus ihm, wir finden hier die Präposition ek, die Herkunft, wenn wir es in einem Bild malen wollen, die Herkunft aus dem Innersten eines Zentrums beschreibt. Wenn wir einen Kreis malen und dort den Mittelpunkt markieren und von dort geht etwas aus, das meint diese Präposition ek. Aus ihm ist das All. Und so erkennen wir also, aus ihm, dem Vater, ist das All. Wir erkennen, was die Wurzel ist. Kolosser 1,16, noch eine weitere Stelle. Denn in ihm, nämlich dem Sohn, ist das All erschaffen. Das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften, Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten, das alles durch ihn und zu ihm hin, in ihn hinein erschaffen. Dann erkennen wir, wer ist die Wurzel des Ölbaums? Die Wurzel sind der Vater und der Sohn. Dieses Liebes- und Vertrauensverhältnis zwischen Vater und Sohn, das ist die Wurzel des Ölbaums. Und dann ist mir wichtig geworden, diese Begründung, warum sind die Zweige ausgebrochen worden? Wegen dem Unglauben, haben wir gelesen. Und da fragen wir uns natürlich, wer ist denn der Erste, liebe Geschwister, der einzig und allein aus Glauben in eine Beziehung zu Gott eintreten durfte, und zwar in einer Art und Weise, dass Gott ihm nicht weniger als Gerechtigkeit bescheinigt. Freilich, das war der Abraham, 1. Mose 15, 6. Und er, nämlich der Abraham, glaubte Yahweh und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. So dürfen wir im weiteren Sinn doch auch erkennen, die Wurzel, das ist die Glaubensgerechtigkeit, die Gott dem Abraham geschenkt hat. Wie gesagt, in Vers 20 haben wir gelesen, sie, nämlich die edlen Zweige Israel, sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Also die Wurzel, das, was den Ölbaum ausmacht, ist dieses Liebens, dieses Vertrauens, dieses Glaubensverhältnis zwischen Vater und Sohn. Und der Saft, so könnten wir sagen, ist also dieses Vertrauen, dieses Glauben, dieser Glaube ja, an den lebendigen Herrn und an den lebendigen Gott und dieses Vertrauensverhältnis zu ihm, diese Beziehung. Ja, so steht der Ölbaum in dieser Schöpfung als Zeuge des lebendigen Gottes. Er wurde nie umgehauen. Niemals mangelt es dem Ölbaum an Fettigkeit und Lebenssaft. Er wird genährt durch die Wurzel. Ich habe gerade diese Formulierung gewählt. Der Ölbaum ist der Zeuge des lebendigen Gottes in der Schöpfung. Und sehr hilfreich waren mir in meinen Vorbereitungen Ausarbeitungen von Professor Ströder, von Martin Scharke und auch eine Grafik von Arthur Muhl. Ströder hat es so formuliert, der Ölbaum, er ist Gottes Bote und Zeuge auf Erden. Und Scharke schreibt, der Ölbaum, er ist das fruchtbare Zeugnis von dem, was Gott ist. Und dann habe ich jetzt gerade dieser Tage noch eine Stelle gefunden, die war mir gar nicht bewusst. Und da finden wir kostbar dargestellt den Zusammenhang zwischen Zeuge und Ölbaum. Und zwar Offenbarung 11, Vers 4 möchte ich uns hier nennen. Wir wissen, Offenbarung 11, da ist von den beiden Zeugen die Rede, die in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche ihr Zeugnis ablegen werden. Und wie werden die zwei Zeugen genannt, liebe Geschwister? Offenbarung 11, Vers 4. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Also hier haben wir den Zusammenhang Ölbaum, Zeuge. Und das ist für mich jetzt die Antwort. Wer ist denn der Ölbaum? Der Ölbaum ist der Zeuge Gottes in dieser Welt. Und da fragen wir uns natürlich, war Israel oder ist Israel, wird Israel der Zeuge Gottes in der Welt sein? Er war es. Er war es viele Jahrhunderte, 2000 Jahre nicht. Aber er wird es wieder, aber Israel wird es wieder sein. Also von daher diese Antwort als erste Antwort, wer ist der Ölbaum? Der Zeuge Gottes in dieser Welt. Und jetzt kommen wir da rum jetzt zu der zweiten Antwort. Ist Israel der Ölbaum? Wir haben gesagt, nein, haben wir gerade bewegt. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, ich würde es mit Ja und mit Nein beantworten. Und jetzt möchte ich antworten, ja, er ist der Zeuge. Und ich möchte jetzt die Erklärung geben, warum mit Ja. Warum mit Nein haben wir bereits betrachtet, weil der Ölbaum eben in Römer 11 nie umgehauen wird, sondern durch die gesamte Heilsgeschichte hindurch gab es Gottes Zeugen auf dieser Erde. Selbstverständlich, auch die letzten 2000 Jahre, da gab es Gottes Zeugen hier auf der Erde, auch zu der Zeit, als Israel auf dem Abstellgleis steht. Und jetzt wollen wir eben betrachten, ja, warum Israel? Warum können wir sagen, ja, der Ölbaum ist Israel? Und da fragen wir uns, ja, wer war denn bis zum Hereinbrechen des Verstockungsgerichtes über Israel Gottes Bote und Zeuge auf der Erde? Ja, es war nur ein Volk, liebe Geschwister. Es waren nicht die Ägypter, es waren nicht die Assyrer, nicht die Babylonier, es waren auch nicht die Germanen oder die Indianer. Nein, nur ein Volk, liebe Geschwister, war Gottes Bote und Zeuge auf der Erde, nämlich das Zwölfstämmevolk Israel. Nur ein Volk erlebte Offenbarungen Gottes. Nur ein Volk erlebte die Kraftzuflüsse seines Gottes und war der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig. Wir wollen uns einige Schriftzeugnisse vor Augen stellen. Beginnend, wir haben es schon erwähnt, mit Abraham. 1. Mose 12, 1 bis 3. Und Yahweh sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer der Fluch, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was für gewaltige Aussagen, liebe Geschwister, dürfen wir hier lesen. Und solche Verheißungen, die hatte nur ein Volk. Nur ein Volk hat solche Verheißungen von dem Allerhöchsten empfangen. Ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Das Zwölfstämmevolk Israel, liebe Geschwister, ist das einzige Volk, das direkt von der Wurzel, von seinem Gott und seinem Ehemann Jesus Christus seine Lebenskräfte erhielt. Der Abraham, er durfte es erleben, Leben aus den Toten, weil er eben seine Lebenskräfte nicht aus sich selbst, sondern von seinem Gott empfing. Noch eine ganz weitere ganz bekannte Stelle wollen wir lesen, 2. Mose 19, 5 und 6. Und nun, dort sagt Gott, was Mose zum Haus Jakob zu Israel sagen soll. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein, aus oder vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Das Volk Israel lagerte sich am Sinai und Mose stieg hinauf zu Gott, der ihm dann diese Worte gebot. Und es ist wichtig, dass wir beachten, liebe Geschwister, dass der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, den er an seine messiasgläubigen Landsleute in der Diaspora schrieb, in 1. Petrus 2, Vers 9, genau diese aus dieser Stelle 2. Mose 19 zitiert. Und auch der Apostel Johannes in seiner Anrede an die sieben Versammlungen in Offenbarung 1, 6 nimmt Bezug, zitiert aus dieser Stelle. Ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation, allein von dem Zwölfstämmevolk Israel finden wir solche Aussagen in der Schrift. Und aus dem, was wir gerade gesagt haben, aus der Zusammenschau von 2. Mose 19, 5 und 6 und der Anrede des Johannes an die sieben Versammlungen in Offenbarung 1, Vers 6, sehen wir doch sehr klar, dass es sich bei den sieben Versammlungen, sie sind ja die ersten Adressaten der Offenbarung, das vergisst man sehr leicht, dass es sich bei diesen Versammlungen um Versammlungen von messiasgläubigen Juden handelt, die im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn, im Zusammenhang mit der 70. Jahrwoche in Erscheinung treten werden. Ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation, die ihre Kraft und Segenszuflüsse direkt von der Wurzel, von ihrem Gott und ihrem Messias erhalten dürfen, das gilt nur für das Volk Israel. Also von Abraham an, so können wir sagen, war das Volk Israel dieser Zeuge Gottes in dieser Welt. Können wir sagen, von da an galt, Ölbaum ist gleich zwölf Stämme Volk Israel. Und wir haben es ja gelesen, wenn die Nationenzweige wieder ausgebrochen und die Israelzweige, wie Paulus in Römer 11, 24 schreibt, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden, ja dann gilt wieder Ölbaum gleich zwölf Stämme Volk Israel. Dann ist wieder Israel der Zeuge Gottes hier in dieser Welt. Ich möchte uns da eine Stelle lesen, Jesaja 62, 10 bis 12. Hier sehen wir, wie das sein wird, wenn eben die Zweige wieder ja eingepfropft sind. Ziehe, ziehe durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes, bahnet, bahnet die Straße, reinigt sie von Steinen, erhebet ein Panier über die Völker. Siehe, Jahwe hat eine Kunde erschallen lassen nach dem Ende der Erde hin. Zeugendienst, sage der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung geht vor ihm her. Und man wird sie nennen das heilige Volk, die erlösten Jahwes. Und dich wird man nennen die gesuchte Stadt, die nicht mehr verlassen wird. Wir schließen unsere Frage, ob der Ölbaum aus Römer 11 das Zwölfstämmevolk Israel ist, ab und fassen nochmals kurz zusammen. Der Ölbaum in Römer 11, so wie ich es verstehe, liebe Geschwister, ist der lebendige Zeuge und Bote Gottes auf Erden. Und das ist die Berufung Israels. Und so war bis zu seiner Beiseitesetzung Israels, damals, als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, dieser lebendige Zeuge und Bote Gottes auf Erden, eben das Volk Israel. Und das Volk Israel wird auch wieder dieser Zeuge sein, nämlich dann, wenn die ausgebrochenen Zweige wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden, wenn ganz Israel gerettet wird durch das Schauen des Messias. Wir wollen uns nun in einem nächsten Punkt mit den aus dem wilden Ölbaum eingepfropften Zweigen beschäftigen. Wer der wilde Ölbaum ist, das ist uns auf dem Hintergrund dessen, was wir vorhin gesagt haben, völlig klar, weil wir ja feststellen durften, nur einem Volk hat sich Gott geoffenbart, einem Abraham, dem ganzen Volk am Sinai bei der Gesetzgebung. Und wie heißt denn Johannes 1, Vers 11, unser Herr Jesus Christus, er kam nicht irgendwo zur Welt, liebe Geschwister, sondern er wurde ja von der Jungfrau Maria in Israel geboren. Johannes 1, 11, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Das Seinige ist das Land Israel, das Seinige, ist dieses 12-Stämme-Volk Israel. Und die anderen Nationen, liebe Geschwister, wir vergessen das auch so leicht, wie die Schrift uns Nationen ja nennt, liebe Geschwister. Wie hat der Herr Jesus, unser Heiland, wie hat er die Nationen genannt, damals zur Zeit der Evangelien, als er hier im Fleisch war? Er nennt uns die Hunde. Er nennt uns die Hunde. Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein, den Kötern hinzuwerfen, sagt er in Matthäus 15, 26 dieser kanaanäischen Frau, die um Heilung ihrer schlimmbesessenen Tochter bittet. Also, das Brot der Kinder, Israel die Kinder, die Nationen die Hunde. Ja, die Kinder, freilich, sie haben ihren Platz im Haus Gottes. Und wie nennt der Herr die Nationen? Ja, mir fällt immer, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, fällt immer dieses Bild ein, wenn man zum Einkaufen geht. Am Laden steht das Schild, wir müssen draußen bleiben. Und ein Hund ist abgebildet. Ja, das sind die Nationen. Wir hatten keinen Anteil, liebe Geschwister, am Hause Gottes. Und wie sagt Paulus in Epheser 2? Denkt daran, Epheser 2, 12, dass ihr zu jener Zeit ohne Christum wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott, wörtlich Atheisten im Kosmos. Und wenn wir noch Epheser 5 dazu nehmen, wie Paulus hier die Nationen beschreibt, sie wandeln in Eitelkeit ihres Sinnes, sie sind verfinstert am Verstand, sie sind entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Als solche, die alle Empfindung verloren haben, haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben, um alle Unreinigkeit mit Gier und Habsucht auszuüben. So nennt die Schrift die Nationen, oder nehmen wir Römer 1 dazu. Dahingegeben, 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 liebe Geschwister. Wir erkennen also, der wilde Ölbaum, das sind die Nationen. Und ich meine, es ist uns oft viel zu wenig bewusst, wie unendlich groß der Abstand zwischen dem 12-Stämme-Volk Israel und uns Nationen war. Und wenn uns das einmal deutlich wird, liebe Geschwister, dann wird uns das Geheimnis der Leibesgemeinde überaus groß, dass heute in diesem Haushalt aus beiden Menschheitsgruppen unser himmlischer Vater seinem Sohn eine Vervollständigung zubereitet, einen Leib, wo nicht gilt Jude und Grieche, wo ja es nicht mehr heißt, so sind wir Gäste und Fremdlinge. Nein, Paulus sagt, wir sind es nicht mehr, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wir kommen dann auch später noch drauf zu sprechen. Aber wir wollen jetzt betrachten, wie hat sich denn das Verhalten zwischen Israel und den Nationen, zwischen dem edlen Ölbaum und dem unedlen Ölbaum, ja, vor dem Gemeindehaushalt. Und da dürfen wir doch aus der Schrift kostbare Beispiele sehen, dass solche aus den Nationen, die das erkennen durften, da ist dieser Gotteszeuge, denen hat sich Gott geoffenbart. Da ist Einzelnen aus den Nationen, liebe Geschwister, ist das so wichtig geworden und sie wollten nur eines. Könnte ich nicht irgendwie Anteil haben an den Segnungen dieses Volkes? Könnte ich nicht irgendwie, ja, damit involviert sein? Und da hat der Arthur Muhl in seiner Skizze eine sehr schöne Darstellung gemacht. Der edle Ölbaum, der wilde Ölbaum. Und vor dem Gemeindehaushalt, da hat er dann das so dargestellt, wie Einzelne aus dem wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum sich haben einpfropfen lassen dürfen. Und so möchte ich es ja sagen, liebe Geschwister, vor dem Gemeindehaushalt, da war es tatsächlich so, dass Einzelne aus dem wilden Ölbaum, den Nationen, eingepfropft wurden in den edlen Ölbaum Israel. Vor dem Gemeindehaushalt, nicht heute. Heute werden wir nicht in Israel eingepfropft. Aber vor dem Gemeindehaushalt war das so. Ich möchte einige Beispiele nennen, so wie ich es verstehe. Wie gesagt, wenn es jemand anders versteht oder eine Ergänzung hat, wir wollen drum ringen. Mir fiel der Kämmerer der Kandake ein, der Finanzministerin der Königin der Äthiopier. Wer war der Zeuge Gottes? Israel. Deswegen ist er nicht sonst wohin gegangen, sondern er ist in seinem Karren hinaufgefahren nach Jerusalem. Er wollte diesen Gott kennenlernen. Und deswegen musste er zu den Zeugen Gottes hingehen, nämlich in den Tempel. Und jetzt ist er auf dem Weg hinab nach Gaza, auf dem Rückweg, und liest Jesaja 53. Und da schickt der Engel den Philippus zu ihm, und er fragt ihn in Apostelgeschichte 8,13, verstehst du auch, was du liest? Und jetzt kommt eine ganz kostbare Antwort, liebe Geschwister, die uns zeigt, dieses Verlangen, ich möchte da mit dabei sein. Und die uns auch zeigt, wie es mal im Tausendjahrreich sein wird. Was sagt denn dieser hohe Finanzminister? Vers 31. Wie könnte ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Er suchte Anleitung, liebe Geschwister. Deswegen hat er sich ja hinaufgemacht. Er wollte diesen Gott kennenlernen und jetzt suchte er jemand. Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Was hatte dieser Verschnittene? Doch eine Sehnsucht nach dem Gott Israels. Wie bittet er den Philippus um Anleitung? Wie gesagt, wieder so ein wunderbares Modell für das tausendjährige Reich, wo die Nationen hinaufziehen werden nach Jerusalem, um Anleitung zu bekommen. Dort werden sie Weisung und Belehrung empfangen. Und dann erklärt der Philippus diesem Mann ausgehend von Jesaja 53 das Evangelium von Jesus. Der Kämmerer wird gläubig, er lässt sich selbstverständlich in Wasser taufen. Was denn sonst? Bewegen wir uns doch hier ganz eindeutig auf Königreichsboden. Und da würde ich sagen, ja, dieser hat sich einpfropfen lassen in den edlen Ölbaum Israel. Das zweite Beispiel aus der Apostelgeschichte ist der Cornelius. Wer war der Cornelius? Ein Proselyt des Tores. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, 1 und 2. Ein gewisser Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volke, folgende Apostelgeschichte ist immer das zwölfstämmige Volk Israel, der dem Volke viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Und die drei Männer, die zu Petrus kamen, sie berichten über den Cornelius. Apostelgeschichte 10, 22. Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden. In Apostelgeschichte 10 bekommt einmal der Petrus vom Herrn eine Sonderlektion erteilt, quasi einen Vorbereitungsunterricht für das, was nun bald beginnen sollte, dass nämlich Menschen aus den Nationen einzig und allein an den Herrn jetzt gläubig werden dürfen und den Heiligen Geist empfangen. Und gleichzeitig zeigt uns doch Apostelgeschichte 10, so wie ich es verstehe, wiederum so ein Beispiel, wie Einzelne aus den Nationen sich an dieses Volk gehängt haben und eingepfropft wurden in diesen edlen Ölbaum. So, jetzt wollen wir die persönliche Ebene, Einzelne aus den Nationen eingepfropft vor dem Gemeindehaushalt, verlassen und wollen jetzt die nationale Ebene betrachten. Die Nationen, so verstehe ich es, liebe Geschwister, die Nationen werden eingepfropft in den edlen Ölbaum. Der Zeugendienst geht von Israel über auf die Nationen für eine ganz begrenzte, festgesetzte Zeit. Wir wollen jetzt also diese Ebene, die vor dem Beginn des Gemeindehaushalts gegolten hat, dass nämlich Einzelne aus den Nationen eingepfropft wurden in den edlen Ölbaum Israel, verlassen und jetzt die Ebene betrachten, von der Paulus hier in Römer 11 spricht. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir beachten, um was geht es denn eigentlich in Römer 9 bis 11? Das ist ja immer wichtig, dass wir den Zusammenhang betrachten. Und wir wissen, wie Römer 9 beginnt, wie Paulus sagt, ich habe unaufhörlichen Schmerz. Und in Römer 11 sagt Paulus, so beginnt dieses Kapitel, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Es geht also um Römer 9 bis 11, um die grundlegende Frage, die es zu beantworten gilt. wie geht's denn mit diesem Volk Israel weiter? Und im Zusammenhang mit dieser Frage kommen natürlich wir Nationen als Ganzes mit ins Spiel, in die Betrachtung hinein, und indirekt lesen wir in Römer 11 dann auch von der Gemeinde des Leibes des Christus. Aber mir ist das also sehr wichtig geworden, Römer 11 betrachtet Volkskörper, Israel und die Nationen. Das sind die beiden Volkskörper. Professor Ströder hat es sehr bewegend ausgedrückt. Wir bewegen uns hier in Kapitel 11 nicht auf dem Boden der Gemeinde, das heißt der Erben der himmlischen Verheißungen und Güter in Christo Jesu, sondern wir stehen durchaus auf dem Boden der Frage nach dem Fortbestand der irdischen Nationalität des Volkes Israel. Und Martin Schacke möchte ich eben hier auch zu Wort kommen lassen. Er schreibt in seiner Römerbriefauslegung zu unserem Abschnitt, hat so formuliert, Paulus redet hier grundsätzlich. Und das ist mir eben bei der Vorbereitung sehr wichtig geworden. Hier geht es um eine grundsätzliche Betrachtung. Israel, wie geht es mit diesem Volk weiter in diesem Zusammenhang? Was für eine Bedeutung haben die Nationen? Und mir ist ein Zusammenhang hier sehr wichtig geworden, nämlich die Anrede, die Paulus wählt. Vers 17, du, der du ein wilder Ölbaum warst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich, Vers 18. Dann Vers 20, du aber stehst durch den Glauben. Dann Vers 22, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Vers 22, du, 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 du. So spricht Paulus hier jemanden an. Und dann Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Also mir ist es wichtig geworden, die Anrede du ist doch also ganz offensichtlich zu unterscheiden von der Anrede Brüder. Die Brüder, ganz klar, das sind die Gläubigen in Rom, die Glieder am Leibe des Christus. Und diejenigen, die mit du angesprochen werden, ich kann es nur so verstehen, das sind doch die Nationen, liebe Geschwister. Das sind die Nationen, denen nach Römer 11, Vers 11, durch Israels Fall das Heil geworden. Durch Israels Fall den Nationen das Heil. Insgesamt den Nationen. Also Israel auf die Seite gesetzt, jetzt sind die Nationen dran. Also insgesamt betrachtet. Ich hoffe, dass ich es rüberbringen kann, wie ich es verstehe. Wir haben vorhin gesagt, der Ölbaum ist der Zeuge des lebendigen Gottes in der Schöpfung. Und mit der Beiseitesetzung Israels, liebe Geschwister, hat sich eben diese ganz gewaltige Weichenstellung in der Heilsgeschichte vollzogen. Der Zeugendienst für Gott ist temporär, also nur für eine ganz präzise und begrenzte, von Gott festgesetzte Zeit von Israel auf die Nationen übergegangen, liebe Geschwister. Wo musste denn jemand hingehen, wenn er den Gott, den lebendigen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus kennenlernen wollte? Er konnte nicht mehr nach Israel gehen. Das war nicht mehr der Zeuge, liebe Geschwister. Und unter den Nationen war jetzt der Zeugendienst vorhanden. Also so verstehe ich das, liebe Geschwister. Grundsätzliches ist hier geschehen. Durch ihren, durch Israels Fall, den Nationen das Heil. Noch einmal Ströter, das Du des Apostels richtet sich nicht an den Einzelnen, sondern ist ohne Zweifel korporativ und kollektiv zu verstehen. Das heißt, es geht nicht um das persönliche Verhalten zum Heil, sondern um das Verhältnis der großen Volkskörper zum Rat und Plan Gottes und zueinander vor ihm. Steht Israel als Volksganzes einerseits und die Völkerchristenheit als ein entsprechender Gesamtkörper andererseits. Also nicht der Gläubige, sondern die Völkerchristenheit. Es bewegt mich immer zutiefst, und das möchte ich einfach nennen, um zum Ausdruck zu bringen, wie ich das verstehe. Es bewegt mich zutiefst, wenn wir in Apostelgeschichte 16 lesen, wie da der Paulus in der Nacht dieses Gesicht hat und ein mazedonischer Mann dasteht und den Paulus bittet, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und was ist denn damals geschehen, liebe Geschwister, als der Paulus nach Europa kam? Liebe Geschwister, wir wissen, nur Einzelne sind gläubig geworden. Die Gemeinde ist eine Heilskörperschaft aus beiden Menschheitsgruppen. Einzelne sind gläubig geworden. Aber was ist auch auf jeden Fall geschehen? Über die Nationen, so können wir es doch sagen, ist das Licht angegangen. In Europa ist das Licht angegangen, als das Evangelium nach Europa kam, liebe Geschwister. Also, so wie es Professor Schröder gesagt hat, kooperativ, kollektiv ist da das Licht angegangen. Die Nationen als Gesamtes sind unter die Begnadigung gekommen. So lesen wir es in Vers 30. Wenn heute ein Gärtner eine Einpfropfung vornimmt, dann werden ja edle Triebe in einen unedlen Zweig bzw. Baum eingepfropft. Und was haben wir in Vers 24 gelesen? Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, dann erkennen wir, was gilt jetzt in dieser Zeit. Da ist etwas geschehen, was es sonst in der Natur nicht gibt. Da ist etwas geschehen, was nur die Gnade fertig bringt, liebe Geschwister. Die Nationen, die ganz weit weg waren, die gar keinen Anteil hatten, sie dürfen jetzt Zeugen des lebendigen Gottes werden. Und jetzt wollen wir noch kurz, 5 Minuten, beginnen, die Leibesgemeinde und der Ölbaum aus Römer 11. Wir werden da nicht fertig werden, wir werden da morgen dann Fortsetzung machen. Die Leibesgemeinde und der Ölbaum aus Römer 11. Wir durften diesen gewaltigen Wechsel gerade betrachten, durch Israels Fall, den Nationen das Heil. Jetzt sind die Nationen dran, liebe Geschwister. Jetzt ist der Zeugendienst für Gott die Verkündigung der Heilsbotschaft. Oder wir können auch sagen, wo ist jetzt Glauben zu finden? Nicht mehr in Israel, unter den Nationen, liebe Geschwister. Für eine begrenzte Zeit ist dieser Zeugendienst von Israel auf die Nationen übergegangen. Warum für eine begrenzte Zeit? Wir lesen in Vers 21 und 22, denn wenn Gott der natürlichen Zweige nicht geschont hat, dass er auch deiner etwa nicht schonen werde, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Und da meine ich, liebe Geschwister, deswegen kann ich nicht so sehen, dass die Zweige die Leibesgemeinde ist, weil die werden nicht ausgeschnitten, liebe Geschwister, sondern die Zweige, ich verstehe so, es sind die Nationen. Und da möchte ich auch wieder ganz bewusst Europa beispielhaft nennen. Sind die Nationen an der Güte geblieben? Keineswegs, liebe Geschwister. Zwar steht noch bald in jedem Dorf eine Kirche, von deren Kanzel aus in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder kostbarstes Evangelium verkündigt wurde. Und nicht, dass ich hier missverstanden werde, keineswegs dürfen wir Volksfrömmigkeit und Gottesfurcht der Gotteskindschaft gleichsetzen, bitte niemals. Immer waren die Glieder am Leibe des Christus eine Minderheit, immer waren es nur Einzelne. Und gleichzeitig war es so, liebe Geschwister, dass die Moral, der Fleiß, die Schaffens- und Innovationskraft, das soziale Engagement von ganzen Gegenden und Landstrichen beflügelt wurde, weil Einzelne vom Evangelium erfasst wurden, das Heil in Christus erfassen durften und sich unserem Herrn Jesus voll und ganz hingegeben und zur Verfügung gestellt haben. Ja, die Glieder am Leibe des Christus waren immer die Belächelten, waren immer die Verachteten und gleichzeitig wurde ein Landstrich, ich denke da gerade auch an Baden-Württemberg, mein Heimatland, überreich gesegnet, wenn hier und da der helle Lichtglanz des Evangeliums aufleuchten durfte. Und jetzt möchte ich schon vorgreifen, es hat mit dem Glauben zu tun, wenn du an der Güte bleibst. Und liebe Geschwister, wenn die Entrückung gewesen ist, dann ist die Glaubensarmut unter den Nationen maximal. Und was wird dann sein? Dann wird nichts anderes die Folge sein können, dass diese Zweige wieder ausgeschnitten werden, diese Nationenzweige. Ja, wenn wir Beispiele nennen wollen, wie Nationen, die einen reichen Segen erfahren haben, sich von der Güte abwenden, dann könnten wir nennen, im Jahr 2016 legen die beiden höchsten Kirchenvertreter Deutschlands vor dem Felsendom in Jerusalem das Kreuz ab. Vor knapp 2 Jahren lässt das Auswärtige Amt beim G7-Treffen in Münster das Ratskreuz aus dem Jahr 1540 aus dem Friedenssaal entfernen. Und ganz aktuell denken wir nur an die schrecklichen und gotteslästerlichen im Zusammenhang mit der Eröffnung der Olympiade. Tiefstes Heidentum, liebe Geschwister. Gottlosigkeit. Nationen, die Güte und Gnade empfangen haben, die bleiben nicht an der Güte. Und was ist das Ergebnis? Sie werden ausgeschnitten. Sie sind kein Zeuge als Ganzes mehr, ja, für Gott. Also diese Beispiele sollen genügen, um darzustellen, wie Nationen, die ihnen von Gott geschenkte Güte verlassen und so reif werden für das Gericht des Ausgeschnittenwerdens. Wir Leibesglieder werden nicht ausgeschnitten, liebe Geschwister, aber die Nationen, so verstehe ich es. Israel als Volksganzes wurde auf die Seite gesetzt und den Nationen ist das Heil geworden. Und das ist nun ganz wichtig, dass wir das beachten. Wie kommt jetzt die Leibesgemeinde da? Wie hängt es zusammen? Wir haben gesagt, die Zweige sind eingepfropft worden, die Unedlen. Und jetzt, ich kann es nur so verstehen, deshalb sind sie eingepfropft worden. Damit unser himmlischer Vater, ein bisher von den Äonen und Generationen in seinem Herzen unter Verschluss gehaltenes Geheimnis offenbaren kann, nämlich die Gemeinde, die da ist der Leib des Christus, die Vervollständigung des Christushauptes. Eine bisher völlig unbekannte Heilskörperschaft, die als Glieder am Leibe des Christus aufs Innigste mit dem Christushaupt verbunden sind, eben nach Epheser 1, 23, seine Vervollständigung sind und ihm, unserem Haupt, zur Verfügung stehen bei der Ausführung sämtlicher Gottesverheißungen, die der Sohn vom Vater bekommen hat. Und ich möchte uns da auf 1. Korinther 15, 25 bis 28 lesen, wo wir sehen, was sind denn das für Verheißungen? Da heißt es denn, er, nämlich unser Herr Jesus Christus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn alles hat er, nämlich Gott der Vater, seinen Füßen untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass alles untergeordnet sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. Wenn ihm aber alles untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm alles untergeordnet hat, auf das Gott alles in allem sei. Wir dürfen folgenden Zusammenhang zwischen den eingepfropften Zweigen und der Leibesgemeinde erkennen. In der Zeit, da die Nationenzweige, ganze Nationen, in den Genuss der Gottesoffenbarung kommen und Anteil haben dürfen an der Wurzel und Fettigkeit des Ölbaums, da läuft im Verborgenen das Geheimnis der Leibesgemeinde. Um dieses Geheimnisses willen wurden die Zweige eingepfropft. Ich möchte so formulieren, die Gemeinde ist nicht identisch mit den wilden Zweigen. Das ist unmöglich, denn für die wilden Zweige gilt ja, dass sie ausgeschnitten werden können. Die wilden Zweige sind die Nationen. Und doch sind die Gemeinde und die eingepfropften wilden Zweige miteinander verwoben. Denn der Haushalt der Leibesgemeinde, liebe Geschwister, läuft doch eben in der Zeit, da gilt durch Israels Fall den Nationen das Heil. Wir haben es vorhin gesagt, im Natürlichen wird das Unedle durch das Edle veredelt. Und im Gemeindehaushalt, da dürfen solche Zeugen Gottes sein, die ganz weit in der Ferne waren, die Feinde waren, von Haus aus gar nicht zu diesem Dienst passen. Das heißt, die unedlen Zweige, wie gesagt, sind nicht die Gemeinde, sondern die Nationen. Aber während der Zeit, da eben die unedlen Zweige eingepfropft sind, in der Zeit, da der Zeugendienst für Gott grundsätzlich von Israel auf die Nationen übergegangen ist, in dieser Zeit läuft der Gemeindehaushalt. Das Bild vom Ölbaum beschreibt den Weg und die Geschichte Israels als Nation. Und es ist entscheidend wichtig, dass wir diese nationale Betrachtung festhalten. Und wenn wir jetzt von der Leibesgemeinde sprechen, ich habe es vorher schon angedeutet, dann gilt etwas ganz anderes. Da verlassen wir die Betrachtung der beiden Menschheitsgruppen Israel und die Nationen als Ganzes. Und da geht's wieder um das Individuum. Denn was geschieht denn in dieser Zeit, wo der Zeugendienst grundsätzlich auf die Nationen übergegangen ist? Da werden Einzelne aus beiden Ölbäumen, aus dem wilden Ölbaum, oder ich muss so sagen, aus beiden Menschheitsgruppen, aus Israel und den Nationen, ja, herausgerufen zu einer ganz neuen, vorher noch gar nie geoffenbarten Heilskörperschaft hinein in den Leib des Christus. Und was gilt auf dieser Ebene, liebe Geschwister? Da hat die nationale Bedeutung überhaupt, hat die vollkommen aufgehört. Da gilt nur eines, liebe Geschwister, in Christus eine ganz neue Schöpfung. Und hier wollen wir schließen und morgen Fortsetzung machen. Amen. Wir beten noch miteinander. Ja, wir danken dir, geliebter himmlischer Vater, in deinem Sohn, unserem geliebten Herrn und Haupt Christus Jesus, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du dich offenbarst in deinem Wort und dass du uns in deinem Wort nicht, ja, Unverständliches sagst, sondern dass du uns so klare Aussagen machst. Und so sehen wir auch hier in diesem Kapitel solche klare Aussagen bezüglich deines geliebten Volkes und Landes Israel. Wir danken dir, dass du diese ausgebrochenen Zweige wieder einpfropfen wirst und dass du wirklich an diesem Volk darstellst, ja, diesen Grundsatz, ja, dass ja alle unter die Begnadigung kommen, alle. Ja, du hast sie jetzt unter den Unglauben eingeschlossen für die Zeit ihres Verstockungsgerichtes, aber sie werden wieder, ja, dein Zeuge sein auf dieser Erde. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und wir danken dir, dass wir das lernen dürfen, erkennen dürfen, wenn wir die Briefe des Apostels Paulus lesen, dass jetzt in der Zeit, da Israel auf dem Abstellgleis steht und du ja wirklich den Nationen das Heil geschenkt hast, dass in dieser Zeit du aus beiden Menschheitsgruppen eine ganz neue Heilskörperschaft herausrufst, deinem Sohn einen Leib bereitest, der aufs Innigste mit ihm verbunden ist. Ja, lieber Vater, du hast uns so ganz eins gemacht mit deinem Sohn. Und dafür wollen wir dir immer und immer wieder neu danken, für diese einzigartige Berufung. Und so wollen wir dir danken, dass du uns weiterführen möchtest und Verständnis schenken möchtest, gerade auch für unsere Zeit. Und wir sehen doch das vor unseren Augen, wie ja wirklich jetzt der Gemeindehaushalt seinem Ende entgegeneilt. Und da wollen wir dich bitten, dass das die Konsequenz für uns alle ist, dass wir uns zubereiten lassen auf deinen bald kommenden Tag, deinen bald kommenden Tag liebend herbeisehnen. Und auch das bitten wir, dass wenn welche da sind, die noch gar nicht zu dir gehören, dass sie in die offenen Türen des Gemeindezugs doch einsteigen dürfen und wirklich in dir, Herr Jesus, Heil und Rettung finden dürfen. So danken wir dir für dein Wort und dass wir uns jetzt auch für die Nacht und den morgigen Tag dir anbefehlen dürfen. Amen.